ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Los ging alles, als sie eine Freundin aufmuntern wollte. Ihr Song Die immer lacht kursierte erst nur unter den Freunden, landete dann auf YouTube, war im Remix schließlich 2016 der erfolgreichste Song aus Deutschland. Damit war eine Malerin aus dem Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein in unser aller Leben katapultiert worden. Kerstin Ott. Spannendes Leben und eine ganz spannende Musikerin und Grund genug für uns, sie einzuladen in den Sonntagstalk von SR1 und HR3. Guten Morgen, liebe Kerstin.
Guten Morgen.
Wie geht's dir?
Oh, mir geht's richtig gut. Ich bin gespannt, was das neue Jahr so bereithält für uns.
Ja, wie schaust du denn zurück auf das vergangene Jahr? Wie war 2024 für dich?
Oh, 2024 war sehr, sehr anstrengend. Also ich habe ja auch viele Dinge so aufgegeben und neu gemacht und so weiter. Also zum Beispiel vegan werden, Rauchen aufhören, kein Alkohol mehr trinken. Und diese Umstellungen waren schon ganz schön herausfordernd für mich. Und wir haben auch viele Auftritte und Touren gespielt.
Was war denn die größte Herausforderung bei diesem, das muss ich loslassen oder das will ich aufgeben? Das klingt ja so, als wenn du noch so am Bordstein stehst und dem Rauchen hinterherwinkst und denkst. Oh.
Ja, also das Rauchen war schon die größte Herausforderung mit Alkohol auch, muss ich sagen, war auch nicht so einfach. Man denkt ja immer, dass das alles ja so einfach ist, aber das war es tatsächlich gar nicht. Aber dass ich jetzt da noch stehe und hinterher winke, das habe ich Gott sei Dank auch nicht mehr.
Ja. Hattest du Entzugserscheinungen?
Oh, beim Rauchen definitiv ja. Also beim Alkohol war das eher so die Angewohnheit, dass man, wenn man irgendwie was Cooles geschafft hat oder so, die Tour beendet, dass man dann mit den anderen zusammengesessen hat und ja, sich ordentlich den Helm lackiert hat. Aber
Belohnung.
Ja, Belohnung, genau. Und beim Rauchen war das ja so, dass ich das wirklich 30 Jahre schon gemacht habe und ja, dass diese Angewohnheit wirklich schwer war, neu zu füllen.
Ja, irgendwas da zwischen den Fingern zu halten oder ist auch sowas, ich habe nie geraucht, aber ich weiß immer, dann stehen die alle auf vom Tisch oder da ist das auch so eine Kontaktaufnahme, ihr steht immer zusammen. Und manchmal denke ich, oh, ich würde auch gerne da stehen, aber.
Ja, die Seite kenne ich jetzt auch. Ich gehe auch immer noch mit zu den Rauchern nach draußen und stelle mich damit hin. Aber das ist, glaube ich, auch noch so eine von den letzten Gewohnheiten, die, ja, wenn es zu doll regnet, bleibe ich dann auch drin.
Du wohnst ja oben im Norden, Schleswig-Holstein in Heide. Zieht's dich denn dann eher mal ans Wasser oder bist du dann jemand, der rausgeht mit deinem Hund? Bist du so ein Naturtyp eigentlich?
Ja,
oder,
total.
Ich meine, mit Hund haben wir keine Ausrede beim schlechten Wetter.
Nee, das stimmt. Also ich bin super doll Naturtyp, weil ich auch gerne draußen bin und auch die Ruhe total genieße. In meinem Job ist es ja sowieso schon alles immer sehr schnell und mit vielen Menschen verbunden. Da bin ich auch ganz glücklich, wenn ich mit meiner Frau mal alleine durch die Gegend streifen kann.
Also es gibt ja einige auch in der Szene, die vielleicht manchmal gar nicht so gut alleine sein können, die dann froh sind, dass das Team immer um sie herum ist. Dann hast du Proben, dann hast du im Backstage-Bereich immer Leute. Dann geht man hinterher vielleicht noch, weil es schön war, zusammen was essen oder trinken. Aber wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, brauche ich alles nicht.
Nee, ich sag, also es gibt ja so introvertierte und extrovertierte Menschen. Und die introvertierten Menschen, die laden ihre Akkus immer gerne alleine auf. Oder ja, und bei den Extrovertierten ist es, glaube ich, so, dass die sich in der Gruppe gut aufladen. Und ja, bei mir ist das, wenn ich zu oft mit zu vielen Menschen auf einem Fleck bin, dann schwindet meine Energie.
Und das lässt sich ja nicht vermeiden, wenn man dummerweise so erfolgreich ist. Und viele Menschen vor der Bühne stören dich ja auch nicht. Und dann bist du ja auch gut aufgeladen, wenn du auftrittst. Aber im Laufe einer Tour brauchst du dann eben auch mal Zeit für dich.
Ja, also ich muss definitiv am Tag so 1-2 Stunden haben, wo ich wirklich draußen bin, wo ich alleine bin. Also mit meiner Frau natürlich ist das überhaupt gar kein Problem, aber ich brauche dann nicht noch die Aufmerksamkeit von Dritten oder so, weil irgendwann muss diese Regeneration auch stattfinden, sonst kriege ich einen an der Klatsche.
Ja, bei SR1 und HR3, Kerstin, läuft ja vor allem Popmusik. Da verbinden wir natürlich alles, immer wieder diesen Song mit dir, die immer lacht. Wollen wir diesen Elefanten im Raum mal ganz kurz ansprechen, dein Türöffner in die Musikbranche. Den Song, der dir das Leben als professionelle Musikerin ermöglicht oder der Song, den du schon gar nicht mehr hören kannst?
Oh nee, doch. Also hören kann ich den immer, weil ich auch sehr dankbar bin, was da alles so passiert ist in den letzten Jahren. Also ich höre mir die natürlich nicht zu Hause an oder Braucht ihn jetzt nicht zum Einschlafen. Aber
ist nicht dein Klingelton morgens an deinem Handywecker.
Aber ich muss echt sagen, wenn ich unterwegs auf Tour bin oder Auftritte habe und da sehe, wie glücklich die Menschen sind, wenn ich dir mit Gitarre spiele, dann doch macht mich das ganz schön stolz und dann liebe ich auch die Energie, die da hin und her geht.
Den Song hast du ja damals für eine Freundin geschrieben. Wenn du heute Songs schreibst, hast du auch eine Freundin oder jemanden, an den du denkst, für den du schreibst? Oder ist das das imaginäre Publikum? Oder schreibst du für dich?
Nee, also das ist recht unterschiedlich. Meistens schreibe ich schon für jemanden, weil das dann einfacher fällt, auch ein Gefühl dazu aufzubauen. Mhm. Und es sind meistens die alltäglichen Situationen, so die mich beschäftigen, wenn ich irgendwie unterwegs bin und ich irgendwas gesehen habe, was ich total witzig oder traurig finde oder wo ich denke, dass man vielleicht gesellschaftskritisch nochmal ran kann. Oder wenn ich mal einen Einfall habe, dass ich denke, das wäre ein toller Song zum Tanzen.
Okay, also jetzt waren ja lange Feiertage, wir waren alle viel mit Familie und Freunden, den Kindern dann auch zusammen, du ja auch mit deiner Frau. Ist das so ein Zeitfenster, wo du sagst, da kann ich was abschöpfen, was Kreatives abschöpfen oder
nee, also das ist
brauchst
wirklich,
du dafür Ruhe?
Ich bin dann, wenn das so im Dezember, wenn wir in die Weihnachtstage gehen, denke ich nicht mehr an den Job. Also das ganze Jahr ist meistens so herausfordernd, dass ich dann bis zum neuen Jahr wirklich auch keine Sachen extra einsammel oder versuche kreativ zu sein. Das passiert eigentlich eher nicht. Es sei denn, so eine Idee kommt um die Ecke, aber die schreibe ich mir dann auch nur kurz auf. Und
lässt sie nicht vorbeiziehen. Die musst du schon ein bisschen festhalten. Dieses doch viele unterwegs sein, ist das was, was dich erschöpft oder was dich bereichert?
Ich finde schon dieses Unterwegssein sehr erschöpfend, weil ich bin auch ein kleiner Heimscheißer, wollte ich gerade sagen. Aber ja, das Ding ist einfach, das gehört zum Job dazu und du kannst ja dir nicht immer nur die besten Sachen raussuchen. Also gucke ich schon, dass wir zwischendurch dann auch genug Pausen haben, damit ich das auch alles gut leisten kann.
Man lebt seinen Traum, man bricht das Leben ab, was man vorher hatte, man steigt aus dem Alltag aus. In deinem Fall war das ein Handwerk. Dann zu sagen, ich stehe auf der Bühne und performe und teile meine Gefühle mit meinen Fans, die dann wiederum eigene Gefühle vielleicht daraus entwickeln. Was würdest du denn sagen, ist noch etwas, was dich überrascht, was du vorher gar nicht erwartet hast an diesem Alltag?
Einmal, dass ich mit der Aufmerksamkeit lernen kann, auch umzugehen. Damit hätte ich am Anfang nicht gerechnet. Ich habe so gedacht, wir machen das ein halbes Jahr. Ich sammle ein bisschen die Kohle ein und, und dann gehe ich wieder zurück in meinen Job. Ich bin ja auch sehr gerne Handwerkerin.
Aber darauf kann einen ja auch gar keiner richtig vorbereiten auf Prominenz.
Nein, überhaupt nicht. Also das war auch am Anfang wirklich eine große Herausforderung für mich, weil ich eher, ja, zurückgezogen ist vielleicht zu doll, aber ich bin jetzt nicht der Mensch, der stundenlang immer Aufmerksamkeit braucht, um sich wohlzufühlen. Und von daher war das für mich eine ganz große Herausforderung, mit der ich aber mit der Zeit gelernt habe, umzugehen.
Und kommen die Menschen positiv auf dich zu? Wir wissen ja auch von vielen, also wenn man jetzt politisch aktiv ist, wenn man sich äußert, wenn man eine Position zeigt, dann schreiben ja nicht nur Leute nette Sachen, aber wenn man ein Star ist, der irgendwie in den Charts nach oben katapultiert wird, dreifach Platin und ich weiß nicht, zig Millionen Mal verkauft wurde, kommen dann alle und wollen das Selfie und klopfen dir auf die Schulter? Oder gibt es auch Momente, die vielleicht etwas kritischer sind?
Ja, also die Momente gibt es schon, allerdings meistens im Internet. Also ich habe das jetzt nicht, dass mir face-to-face jemand sagt, hier, keine Ahnung, irgendeine Beleidigung, sag ich jetzt mal. Das ist sehr, sehr selten und kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, wann es das war. Aber im Internet ist das schon sehr oft, dass da auch wirklich böse Kommentare geschrieben wurden und ich die daraufhin auch abgestellt habe. Also nicht, weil ich mit diesen bösen Kommentaren nicht umgehe, aber ich wollte den Menschen auf meiner Plattform ja nicht die Möglichkeit geben, so viel Hate zu verbreiten. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich das ganz toll finde, dass die jetzt da nicht mehr kommentieren können und einfach informiert werden, aber ja.
Weil manchmal fragt man sich ja auch, warum muss man aus einem Hinterhalt, im Grunde ist es ja auch so ein bisschen so, negative Sachen schreiben, wenn du ja eigentlich Menschen mit deinen Songs glücklich machen willst, ja?
Ja.
Das ist etwas, worauf einen auch niemand vorbereitet. Wie stehst du denn heute noch zu dem Song, diesem musikalischen Startschuss deiner Karriere? Wenn du den jetzt hörst, die immer lacht, würdest du was anderes arrangieren oder würdest du irgendwelche Texte halt anders schreiben oder sagst du, der ist genau so rund?
Nein, ich würde da wirklich gar nichts dran verändern. Ich bin auch da, also ich bin ein sehr loyaler Mensch und ich glaube, dass all das, was dazu geführt hat, dass es so ist, wie es ist, vielleicht war es auch, weil es nicht so perfekt war und weil es nicht alles abgerundet wurde und nochmal durchproduziert und überproduziert oder dass der Text an sich auch jetzt ja nicht, ich sag jetzt mal, wahnsinnig schwierig zu verstehen war. Ich glaube, das passt schon so, wie es ist.
Kerstin macht nach dem Schulabschluss eine Ausbildung zur Malerin, arbeitet jahrelang auf ganz unterschiedlichen Baustellen, bis ihr Song, die immer lacht, ein großer Hit wird. Gab es denn auch diesen Augenblick des Zögerns? Ich gebe ja etwas auf, sicheres Terrain, hier kenne ich mich aus, auch ein sicheres Leben, das Aufgeben für die Musik?
Total. Also ich habe damals auch nicht gedacht, dass ich diesen Job ganz aufgeben werde. Ich habe wirklich gedacht, dass wir das ein halbes Jahr erstmal ausprobieren mit Auftritten. Weil ich wusste auch nicht, ob ich überhaupt auf einer Bühne sein kann oder ob mir das so viel Angst bereitet, ja, dass ich nicht auftreten kann. Das war ja alles damals nicht klar und ich wusste auch nicht, ob ich die Menschen überhaupt entertainen kann oder eben nicht oder ob dann bei mir aus dem Mund nur irgendwelche merkwürdigen Geräusche rauskommen. Das war alles nicht abzusehen und deswegen haben wir auch erstmal nur für ein halbes Jahr geplant und ich habe meinen Kunden auch Bescheid gesagt, in einem halben Jahr könnt ihr wieder mit mir rechnen.
Ja, aus dem halben Jahr sind ja mittlerweile mehrere Jahre geworden. Aber was heißt denn das? Du sagst, damals wusstest du das nicht. Was würdest du denn heute sagen? Entertaining, das ist für mich?
Oh, das ist für mich eine Sache, die ich gelernt habe.
War das schwer, das zu lernen für dich?
Es hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert. Also ich sag ja immer so, es ist ein bisschen wie eine Gesellenprüfung. So 3 Jahre muss man sich da schon ins kalte Wasser stürzen und lernen von dem, was man da so erfährt.
Was man auch geben möchte, was man nicht geben möchte, wer man sein möchte. Und ich denke ja manchmal, es ist wichtig, der und diejenige zu sein, die man ja sonst auch ist. Also, dass das möglichst einheitlich läuft. Ich glaube, es ist schwieriger, wenn man auf der Bühne jemand ganz anders wäre als im Privatleben.
Ja, ich glaube, das ist von Künstler zu Künstler sehr unterschiedlich. Ich kenne auch einige, die sagen, auf der Bühne sind sie eine Kunstfigur, dann haben sie irgendwelche anderen Klamotten an, Perücken auf oder keine Ahnung, sind ganz anders gestylt als im privaten Bereich. Und wenn sie von der Bühne runtergehen, dann kommen die Klamotten wieder aus und sie sind wieder Privatpersonen. Ich glaube, das hat beides was für sich und ich mag da jetzt gar nicht sagen, welches von beiden besser ist.
Wofür hast du dich entschieden?
Ja, ich bin eigentlich auf der Bühne exakt so, wie ich auch hinter der Bühne bin.
Hast deine Malerklamotten alles, ich meine, Farben trocknen ein.
Ja, du
die
wirst
Kunden
lachen.
Sind weg. Hast du das irgendwie alles losgelassen oder gibt es immer noch dieses Rückhaltebecken, sage ich jetzt mal, von diesem Plan B?
Nee, das gibt's natürlich nicht mehr. Also dafür müsste ich ja auch, irgendwann muss man sich entscheiden. Ich bin auch kein Mensch, der gerne zwischen den Welten hin und her schwimmt. Also nachdem damals klar war, dass man davon leben kann, habe ich noch mal ein halbes Jahr dran gehangen.
Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ja, jetzt ist es soweit?
Nee, es war einfach so ein laufender Prozess, weil natürlich immer mehr Anfragen gekommen sind für Auftritte. Und wir dann abgemacht haben, wir machen jetzt erstmal noch mal ein halbes Jahr weiter und gucken, wie die Auftragslage dann ist mit den Konzerten oder mit den Auftritten. Damals waren das ja 20 Minuten, die ich auf der Bühne stand. Und da habe ich gedacht, ich sammle jetzt so lange das Geld ein, wie es irgendwie geht. Und irgendwie hat das dann nicht aufgehört. Und irgendwann wird man dann ja auch für sich bewusst, dass man jetzt eine Entscheidung treffen muss, es ganz zu tun oder eben gar nicht.
Und es geht nur ganz oder gar nicht. Man
genau.
kann nicht noch sagen, okay, halbtags bin ich noch auf Baustellen, weil ich die irgendwie vermisse.
Nee, klar, bei uns zu Hause oder in der Familie, da bin ich schon der Handwerker und mache das auch selber und gerne auch. Und wenn ich frei habe, dann ist das ja auch eine schöne Sache. Und da schlägt auch mein kleines Handwerkerherzchen.
Gibt es denn Sachen aus deinem alten Leben, die dir heute helfen?
Oh, viele Sachen. Also ich weiß zum Beispiel, wie man mit Geld umgeht. Ich weiß, wie man einen Nagel in die Wand haut. Und ich brauche da gerade, um Haus und Hof in Schuss zu halten, nicht oft Hilfe. Es sei denn, es hat mit Strom zu tun oder Elektrik.
Und so eine Anpackermentalität oder so ein besonderer Arbeitseifer, zu sagen, wir machen das heute noch fertig, Das kennt man ja auch aus dem Handwerk. Ist das etwas, was man übertragen kann oder gibt es vielleicht sogar Parallelen?
Ich glaube, dass das eher eine Charakterfrage ist, okay, ob man eine Sache heute noch fertig macht oder die lieber auf morgen verschiebt. Mhm. Und ich bin sehr gerne dafür, das heute noch fertig zu machen, ja.
Ich bin auch im Team heute fertig machen. Fachkräftemangel überall, gerade in Ausbildungsberufen, gerade im Handwerk. Wissen alle, die schon vergeblich darauf gewartet haben, dass es auf der Baustelle vorangeht oder es endlich einen Handwerker gibt, der auch mal einen Termin frei hat. Aus Hamburg ist mir für SR1 und HR3 eine Frau zugeschaltet, die auch ausgestiegen ist aus dem Handwerk. Aus gutem Grund. Kerstin Ott hat die Farbrolle mit dem Mikrofon getauscht. Handwerk hat Nachwuchssorgen. Kannst du dir eigentlich erklären, warum?
Ja, das kann ich mir erklären. Also erstmal war es ja so, dass wirklich jahrelang auch in der Schule immer gesagt wurde, ihr müsst Abitur machen, ihr müsst studieren, das ist was für schlaue Köpfe, das ist die Zukunft und ja, Handwerker wurden ja auch immer dargestellt, als wären sie ein bisschen blöd. Und ich glaube, dass genau das das Problem ist, dass den Kindern von damals einfach eingebläut wurde, du musst irgendwie studieren, um schlau zu sein oder um in der Gesellschaft wahrgenommen zu werden. Und ja, heute sieht man das natürlich, ne?
Also das ist doch heute anders, der Blick auf Ausbildungsberufe. Also das hat sich geändert oder sehe ich das falsch?
Also ich glaube, dass wir jetzt wieder auf dem Weg sind, dass Handwerksberufe auch mehr geschätzt werden. Einfach aus der Tatsache heraus, dass die Leute keine Handwerker mehr bekommen haben. Aber das Loch, was sich da über 20 Jahre ja aufgetan hat, das muss jetzt langsam natürlich gefüllt werden.
Also Handwerksbetriebe finden keinen Nachfolger, der Betrieb kann nicht übergeben werden in die nächste Generation. Denkst du an sowas?
Genau, an sowas und ich denke auch daran, dass die ganzen Jahre auch viel versäumt wurde im Handwerk und dass diese Lücke, die schließt man nicht innerhalb von 1-2 Monaten oder 1-2 Jahren, ne?
Wie bist du denn zur Ausbildung gekommen als Malerin?
Ach, bei mir war das, bin ja in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Also wir hatten da 4000 Einwohner damals. Und wir hatten so Praktikas, die wir machen sollten. Ich glaube 2, eins in der 8. Klasse und eins in der 9. Klasse. Irgendwie so, wenn ich mich
im Rahmen der Schule.
Im Rahmen der Schule, genau. Und ich habe mich damals bei einer Malerfirma beworben, weil eine Freundin von mir da auch mal ein Praktikum gemacht hat. Und die gesagt hat, da gibt es 100 Euro am Ende des Praktikums.
Ich merke schon, das Geld war dir nicht ganz unwichtig.
Oder 100 Mark gab es damals noch. Aha. Und dann habe ich gedacht, ja, ist ja super, sind 2 Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Dann bewerbe ich mich da jetzt mal für mein Praktikum. Platz. Und ja, dann habe ich mein Praktikum da gemacht und der Chef meinte, wenn ich mich bewerbe, dann würde er mich auch einstellen.
Okay, hast ja einen guten Eindruck hinterlassen. Du kannst die Farben riechen und bist da nicht ohnmächtig geworden.
Ja, das war alles gut.
Kannst auch mit den Armen immer so hoch arbeiten, ohne dass dir das Blut aus den Armen läuft.
Na, und ich war auch wissbegierig und so, das fand er gut. Und ich war einfach zu faul, um weitere Bewerbungen zu schreiben. Und ich habe gesehen, dass man, wenn man ausgelernt hat, über 2000 Mark verdient damals.
Viel Geld?
Ja, das war mir damals sehr wichtig, weil ich wusste, alles über 2000 Mark, da kann ich ohne fremde Hilfe einfach leben von.
Ganz genau. Also das ist natürlich auch wichtig, dass man den Lebensunterhalt, alles Miete dann alleine bestreiten kann und nicht mehr abhängig ist von den Eltern. Aber sonst gehört ja Faulheit nicht zu deinen Eigenschaften.
Naja, damals halt, das ist auch diese jugendliche Geschichte, ne? Da weiß man einfach, da hat man ja noch so viel Quark in der Birne, da weiß man ja nicht, was man alles machen muss, damit es wirklich gut läuft.
Was gehört denn zu deinen Eigenschaften? Was würdest du sagen? Was ist so dein Motor, der dich triggert? Du musst ja auch immer wieder neu anfangen, neues Album, neue Tour.
Ich bin auf jeden Fall sehr kreativ. Ich bin immer, also 95% optimistisch. Es gibt ganz wenig Tage, wo ich nicht optimistisch bin. Und ich habe auch einfach Bock. Also ich mag auch gerne arbeiten.
Hast du gerne die Zügel in der Hand? Triffst du gerne die Entscheidung?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Andere geben ja viel ans Management ab und sagen dann, ja, mach dir mal. Aber du bist jemand, der sagt, wenn der Kerstin Ott draufsteht, dann möchte ich auch, dass die Bühne so aussieht.
Na, damit habe ich gar nicht so viel zu tun. Ich habe ja also auch einen Manager, logischerweise. Ist auch ein sehr guter Freund von mir, den ich auch schon über 20 Jahre kennen. Und meine Frau, wir sind so das Dreiergespann. Meine Frau macht ja auch Managementaufgaben. Mhm. Also die beiden arbeiten wirklich so in meinem Sinne, dass ich sagen kann, wenn Kerstin Ott draufsteht, ist auch Kerstin Ott drin.
Okay, aber das ist natürlich ein Vorteil, wenn man sich nah ist, als Partnerin und als Ehefrau ja sowieso, wenn die anderen wissen, wie du tickst, dass du weißt, da hast du ein Netzwerk, die dich stützen und die dich aber eben auch gut kennen. Also wenn die was sagen, sagen die das in deinem Sinne.
Genau.
Wo Kerstinort draufsteht, ist auch Kerstinort.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Charterfolge feiert sie, Einladungen in Fernsehshows, 180.000 Instagram-Follower. Das ist inzwischen Standard im Leben von Kerstin Ott. Aber du hast es selber gerade gesagt, du hast auch schon mal in die Gruben des Lebens geschaut, in die Schattenseiten des Lebens. Am Anfang deines Erwachsenenalters warst du spielsüchtig und hattest Schulden. Was ist Spielsucht?
Ja, Spielsucht ist halt eine Sucht, wie jede andere auch, die es dir unmöglich macht, deinen freien Willen zu leben. So. Mhm. Und du wirst halt von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde geleitet von dem Gedanken, dass du spielen gehen solltest. Und das ist natürlich ein Problem, weil du das, was du verspielst, niemals erwirtschaften kannst, als auf jeden Fall nicht als Handwerker und auf jeden Fall nicht, wenn du so spielst, wie ich es damals gemacht habe.
Wie hast du denn gespielt? Also es gibt ja diese blinkenden Lichter, die Leute anziehen. Es gibt dieses Klingelgeräusch. Es gibt aber auch die Lust auf Gewinnen und das Denken vielleicht, ich schaffe also, das?
Ja, ich glaube, mit Gewinn hat das gar nicht so viel zu tun am Ende des Tages, weil dann würden die Leute ja auch den Gewinn nehmen und nach Hause gehen. Ich glaube wirklich, dass du einmal komplett die Realität vergisst, dass du andauernd Adrenalin durch deinen Körper fährt und dass du Aussicht auf einen Gewinn hast, der dich wirklich dazu bringt, immer mehr Geld zu investieren. Irgendwann willst du dein Geld zurückhaben. Und für jemanden, der nicht spielt, hört sich das auch absolut schräg an. Aber du kommst in so einen Kreislauf rein, dass du zum Beispiel, du hast jetzt 100 Euro und du fütterst diesen Kasten und deine 100 Euro sind weg. Dann willst du natürlich dein Geld wieder haben.
Dann steigt doch auch Wut auf, oder?
Es steigt Wut auf. Du überlegst, wo kriegst du denn jetzt nochmal 100 Euro her oder wenigstens 10 Euro. So geht es los, dass du dir irgendwelche Geschichten ausdenken musst. Und also ich muss sagen, dass ich habe keine Schulden gehabt. Mhm. Auf jeden Fall nicht, nachdem ich aufgehört habe, Gott sei Dank.
Weil, also du hast alles zurückbezahlt. Aber ja. Du hast auch Leuten dann Geschichten erzählt, um an Kohle zu kommen, um dann doch nochmal
genau.
Die 100er reinzustecken?
Genau. Also ich habe zum Beispiel mir damals immer Materialgeld im Voraus geben lassen. Mhm. Und habe dann bei der Arbeit dem Materialgeld hinterher gearbeitet, um dann für den nächsten Tag das Material dann auch kaufen zu können. Mhm. Und so hat sich das eine immer mit dem anderen abgewechselt. Gott sei Dank habe ich nie irgendwie Schulden gemacht oder bei der Bank zum Beispiel noch einen Kredit aufgenommen. Das Gott sei Dank nicht. Aber ich habe trotzdem also wirklich sehr viel Geld verzockt in meinem Leben.
Und wie ist das dann, wenn man Geschichten erfinden muss? Das ist ja auch irgendwann dann anstrengend, oder?
Das ist sehr anstrengend, weil man auch nicht vergessen darf, wem man was erzählt hat.
Ja, genau.
So, und dieses ganze Lügenkonstrukt ist auch etwas, was wirklich sehr stressig ist, was dich zusätzlich auch zu den finanziellen Sorgen, die du hast, sehr schlecht schlafen lässt. Und du läufst eigentlich immer mit einem schlechten Gewissen rum, weil du auch Menschen, die du sehr liebst, belügst und belügen musst, weil das darf man auch nicht vergessen. Spielsucht ist eine Krankheit und hat nichts damit zu tun, dass du das aus freien Stücken irgendwann noch machst. Ne?
Du läufst mit dieser Sucht stolperst ja durch ein Leben, was immer anstrengender wird und je stärker die Sucht wird, umso schwieriger wird es ja auch. Mhm. Hast du das Ding dann irgendwann gegen die Wand gefahren oder wie war dein Weg raus aus der Sucht?
Also mein Weg raus war auch nicht mit dem ersten Mal, ich höre jetzt auf zu spielen, erledigt. Ich musste natürlich auch das eine oder andere Mal gegen die Wand rennen und das über ziemlich viele Wochen, Monate und Jahre auch. Also an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, dass Spielsucht wirklich zu den Süchten gehört, die meisten Selbstmordrate haben. Also das macht dich psychisch wirklich ganz doll fertig und ich habe ein paar Anläufe gebraucht und irgendwann habe ich mich damals sperren lassen in der Spielothek. Das war noch überhaupt gar nicht üblich zu dem Zeitpunkt und ich habe mir so ein paar Zettel ausgedruckt, habe da mein Passfoto drauf geklebt und bin in meine Spielhallen gefahren, in denen ich immer war und im Umkreis von 50 Kilometern von meinem Wohnort.
Aus eigener Kraft hast du das gemacht?
Aus eigener Kraft, ja, weil ich irgendwann dachte so, entweder muss ich das jetzt machen und ich bin heute noch dankbar für den Einfall oder ich muss halt
in eine
Entzugsklinik gehen und Entzugsklinik konnte ich nicht, weil ich dieses Kasernierte nicht ertragen hätte.
Also ist man süchtig oder wird man süchtig? Wie würdest du das sagen mit deiner Erfahrung? Hat man eine Veranlagung dazu? Bist du ein Suchttyp oder kann man das auch werden?
Ja. Ja, also ich glaube definitiv, dass man das auch schon in sich trägt. Also ich glaube auch Risikobereitschaft oder, mhm. das sind alles so verschiedene Dinge, die einen dazu bringen, auch süchtig werden zu können. Also meine beste Freundin zum Beispiel, die hat auch am Anfang ganz oft vor so einem Dattelkasten gesessen und die hat einfach überhaupt gar keine Spielsuchtambitionen gehabt. Aber ja, wie gesagt, es gibt Menschen, die sind dafür affin und Menschen, die sind es halt eben nicht.
Hm, und wenn du heute auf Tour bist und an der Tankstelle tankst, dann sitzen da ja oft so Männer dann eher, ich finde es sind immer mehr Männer, dann da alleine und werfen da Geld rein. Willst du dann zu denen hinlaufen und sagen, bitte lass es? Oder nee. Man ist ja in der Zeit auch nicht erreichbar.
Nee,
haben
ist ja man
Menschen
auch nicht.
Bei dir bestimmt auch versucht.
Ja, also ich war ja zu der Zeitpunkt dann für andere Menschen gefühlt bei der Arbeit. Ne? Mhm. Also das ist ja so, dass du dann auch schon dir deine Zeiten so bereit lügst, dass du dann auch nicht gestört wirst. Weil
okay.
das würde sonst ja keinen Sinn machen. Aber erreichbar bist du definitiv nicht, weil du auch nicht merkst, wie viel Zeit da eigentlich bei drauf geht. Das ist wirklich verrückt, aber es gibt auch so keinen Moment am Tag, wo ein Spielsüchtiger nicht darüber nachdenkt, wie er jetzt nochmal an Geld kommt.
Mhm. Aber das ist ja schon sehr belastend, wenn das dann 24/7 so geht.
Ja, ist ganz
ja,
schlimm.
Und du musst immer dieses Portemonnaie füttern und damit dann letztendlich den Automaten. Ne?
Naja, und du musst auch zu Hause immer eine Geschichte haben, warum du denn jetzt schon wieder kein Geld mitbringst, ne? Wenn du in einer Familie bist. Ich glaube, viele Menschen, die spielsüchtig sind, die sind dann irgendwann zwangsläufig auch alleine, weil, mhm. ich weiß nicht, der eine oder andere fängt an zu klauen, der andere fängt an zu betrügen und zu lügen oder plündert das Konto. Mhm. Das sind alles so Dinge, die ein Mensch, wenn er sich noch nicht geoutet hat, dass er spielsüchtig ist, die natürlich total Stress in einer Familie verursachen. Ne?
Ganz klar. Klare Worte von Kerstin Ott zum Thema Spielsucht. Es gibt auch Anlaufstellen bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu diesem Thema. Kann man mal googeln und mal nachschauen, wenn man das Gefühl hat, da ist vielleicht ein Angehöriger oder Freunde sind betroffen. Und du hast ganz schön aufgeräumt im letzten Jahr. Kein Alkohol mehr trinken, vegan sich ernähren, rauchen hast du aus deinem Leben verbannt. Klingt richtig nach Aufräumen, Kerstin. Wenn wir eines deiner bekanntesten Songs ansprechen, Regenbogenfarben, und du die Augen schließt, was sind die ersten Assoziationen von deiner Seite, Kerstin?
Regenbogen?
Nein, echt? Was steht hinter dem Regenbogen?
Nein, also die ersten Assoziationen sind natürlich, dass es in dem Lied um Respekt geht füreinander und um ja ein bisschen aufeinander zugehen und den Menschen so sein lassen, wie er ist.
Das fällt vielen schwer, wenn man bestimmte Wahlergebnisse sich anguckt. Macht dich das wütend?
Wütend ist das falsche Wort und doch
welches
so treffend.
Würdest du nehmen?
Ja, es ist schon eher so ein bisschen Ohnmacht, ne? Weil ich glaube, dass wir eigentlich auf einem ganz guten Weg waren vor 3, 4, 5 Jahren.
Mhm.
Und ich glaube, dass jetzt auch die Menschen einfach, die haben Angst vor Neuem und die haben auch Angst vor diesen ganzen Dingen, die gerade in der Welt auch passieren. Und ich glaube, was in Deutschland auch gerade passiert, dass die Menschen sich ihr normales Leben nicht mehr leisten können und dass denen ganz viel diktiert wird. Ich glaube, die Corona-Zeit, die war auch sehr einschneidend.
Du besingst ja auch eben dieses bunte, dieses vielfältige Leben, den Blick über den Tellerrand. Vielen von uns gelingt es ja, trotz der Sorgen, die wir haben, trotz der Ängste, die uns dann doch auch auf der Seele drücken, nicht zu hassen und diesen Respekt weiterhin zu feiern.
Ja.
Warum schaffen das viele nicht?
Ich glaube, dass das einfach ein Thema ist, mit dem immer noch wenig Berührungspunkte sind.
Mhm.
Und ich glaube, dass genau aus dieser Tatsache, dass wenn du so aufgewachsen bist und dein Vater oder deine Mutter immer gesagt hat, das ist schlecht, das ist schlimm oder du gehörst irgendeiner Religion zu, wo das überhaupt nicht normal ist, sag ich mal, wen du liebst, dann ist das ein unüberwindbares Thema für den Menschen.
Mhm.
Und ich glaube, dass die Aufklärung da noch nicht da ist, wo sie sein sollte.
Aber
und
die Leitplanken sind ja wirklich, du hast jetzt einige Lebensbereiche angesprochen, in vielen Lebensbereichen noch sehr, sehr konservativ und sehr eng. Und das Thema Homosexualität, LGBTQ-Community, also ob das teilweise in der Rapmusik ist, ob das im Männerfußball ist, ob das, keine Ahnung, bei der Polizei oder sonst wo ist, sind die Rahmen noch sehr eng. Reden wir zu wenig miteinander? Reden wir zu wenig darüber?
Ich glaube, dass das so eine Mischung ist aus. Also einmal, ja, dieses Miteinander kommunizieren. Ich glaube auch, dass viele Menschen sich gegängelt fühlen, weil sie das alles toll finden müssen. Also und das Gefühl haben, wenn sie jetzt sagen, sie finden das nicht toll, dann werden sie gleich als rechts dargestellt oder in irgendeine Ecke gestellt, auf jeden Fall, in der sie nicht sein wollen. Ich glaube, das ist ein Problem, dass man die Menschen auch zwingen möchte. Mhm. Und ich glaube auch, dass Integration ein großes Thema ist, weil wirklich viele Menschen auch aus anderen Ländern kommen, die einfach mal nicht integriert sind hier.
Und die da in ihren geschlossenen Bubbles sind und das, was wir an Vielfalt feiern, zum Teil noch gar nicht kennen oder es innerhalb der Familie, der Gemeinde vielleicht keine Offenheit dafür gibt. Aber die Schlager- oder die Volksmusikszene ist ja sehr offen, also was jetzt Homosexualität angeht. Also ob das jetzt Ross Anthony ist, der offen drüber spricht, Patrick Lindner, Eloy de Jong. Also da sind ja schon einige. Ist die Musikszene da eher ein Vorbild?
Ich glaube auf jeden Fall, dass es in der Musikszene so wenig Punkte gibt, wo man aneckt mit seiner Sexualität wie kaum woanders. Mhm. Ich glaube, dass gerade ein Patrick Lindner zum Beispiel auch wirklich viel dafür getan hat damals. Mhm. Der hat es wirklich schwer gehabt in einer Zeit, sich zu outen. Als Mann ist es auch immer noch eine andere Sache als Frau. Mhm. Da werden auch Unterschiede gemacht, wie ich finde. Und ich muss wirklich sagen, dass ich ganz großen Respekt davor habe, in welcher Zeit, ob Patrick Lindner das durchgestanden hat.
Mhm. Hast du denn Zurückweisungen und Diskriminierung erlebt in deinem früheren beruflichen Umfeld oder familiär?
Also familiär Gott sei Dank nicht, im Freundeskreis auch nicht. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass die Menschen mich einfach immer so kennen, wie ich bin. Und ich habe mich ja auch sehr früh geoutet, damals mit 17 schon. Und eigentlich wussten da auch schon alle, was los ist. Also es war so offensichtlich bei mir. Ja, ich glaube, so Internethass ist so das meiste, womit ich da zu kämpfen hatte und habe. Wenn der zu doll wird, dann gehe ich da natürlich auch rechtlich gegen vor.
Das ist das eine. Du hast einen großen Namen, du hast viele Follower, aber wenn man jetzt an Menschen denkt, die jung sind, die vielleicht noch nicht geoutet sind, die in ihrer Schule, in ihrem Dorf sind und mit diesem ängstlichen Rucksack jeden Tag auf die Straße dann müssen, was kann man denen denn mitgeben? Also du hast gesagt, ich war immer sehr selbstbewusst, aber wenn man damit bei diesem Thema jetzt nicht so beschenkt ist, was kann man dann tun?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich zu sprechen und sich seine Verbündeten rauszusuchen, Familienangehörige, wo man am ehesten denkt, dass man da auf offene Arme stößt, Freunde, Verwandte, Bekannte, ich glaube, irgendwelche Bezugspersonen.
Vertrauenslehrer kann das sein.
Genau, die einem wichtig sind, die helfen da und können einem da auch schon eine Stütze geben, um nicht ganz alleine vor diesem wahnsinnig großen Berg zu sein. Ich glaube, gerade als Jugendlicher ist es gar nicht so einfach, das alles zu sortieren.
Das denke ich auch. Das Gespräch zu suchen ist immer ein guter Weg. Das machen wir heute auch am Sonntag. Ne? Die Tourtermine für unseren Gast im Sonntagstalk von SR1 und HR3, die habe ich hier vorliegen. Und Kerstin Ott weiß wahrscheinlich schon, dass sie am 4.11.25 in der Festhalle hier in Frankfurt ist und am 7.12.25 in Trier in der SWT-Arena. Also dein Jahr ist ja eigentlich schon durchgeplant. Wo bleibt denn da noch Raum für Flexibilität?
Ach, Gott sei Dank. Ich habe ja am Anfang des Jahres noch genug Freizeit und die Tour, das wird natürlich toll. Wir sind da voll im Plan. Und freuen uns schon.
Kann man Freizeit vor, so wie Schlaf, irgendwie so vorschlafen oder vorfeiern, vorleben, um dann so ein Kontingent zu haben, so einen Topf, den du immer wieder anzapfen kannst?
Ich glaube schon. Also ich bin der Meinung, dass wenn man sich irgendwie tolle Momente schafft, dass man da auch drauf zurückgreifen kann und seine Akkus gefüllt sind.
Für uns sind ja Konzerte immer so Highlights. Dann gönnt man sich die Karte, dann fährt man hin, dann organisiert man Babysitter und zieht sich vielleicht was Tolles an. Man freut sich auf die Musiker und Musikerinnen. Was macht denn für dich ein gutes Konzert aus?
Ja, einmal, dass ich mich auch freue auf jeden Fall und dass ich gut vorbereitet bin, dass ich den Menschen einen schönen Abend geben möchte, dass irgendwann im Laufe des Abends die Energien so hin und her fließen und ich einfach sehen kann, dass die Menschen glücklich sind.
Mhm. Und die Energie hin und her fließen, erklär mir das mal. Also ich weiß, wie sich Verliebtsein anfühlt, aber ist das so ein bisschen wie Verliebtsein oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, das kann man, glaube ich, schon so beschreiben. Also du bist ja wirklich, wenn du auf der Bühne bist, dann gibt es immer so diesen einen Moment, wo du weißt, ah, jetzt habe ich sie geknackt. So, und dann siehst du wirklich in so ganz liebevolle Gesichter oder in ausflippende Gesichter oder...
Du guckst dir Gesichter an von der Bühne.
Ja, total. Weil ich habe das mir damals wirklich beigebracht, weil ganz am Anfang meiner Karriere hatte ich so viel Angst, dass mir jemand empfohlen hat, in drei Gesichter, die freundlich gucken, eins links, eins in der Mitte und eins rechts, da mich dran zu halten.
Okay.
Und das habe ich immer gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich das richtig gut kann, wenn jemand mich ja gelangweilt anguckt, den so lange anzugucken, bis er lächelt.
Okay, das ist dein interner
das ist
dein
mein interner Trick.
Battle. Ganz genau. Aber wie schaffst du es denn, dass du dann während der Konzerte nicht in Routine kommst? Also du musst ja auch offen sein für diesen Flow und den Energieaustausch. Dass das nicht so normal ist. Okay, Backstage, wir haben vielleicht ein Ritual, klatschen uns ab, du gehst raus und hast dann deine Playlist, die du spielst.
Ja, aber die Routine, die bekommst du einfach natürlich, bekommst du die durch die Erfahrung, die du sammelst. Mhm. Ne? Aber jeder Abend ist ja trotzdem anders. Egal, wie du rauskommst, das Publikum begrüßt dich jeden Abend anders. Du hast andere Lichtverhältnisse. Die Bandmitglieder auf der Bühne, die flippen auch anders aus an dem Abend. Also du kannst das nicht...
Der eine geht steil und du denkst, was mit dem denn los?
Der eine geht steil, genau. Du kannst da einfach gar nicht sagen, dass sich da irgendwie immer ein täglich grüßtes Murmeltier einschließt.
Okay, und da, wofür, welche Bands feierst du? Wofür kaufst du dir Tickets?
Also ich war jetzt vor kurzem gerade bei meinem Kumpel Ben sogar auf dem Konzert und habe ihn da ein bisschen supportet.
Den kennst du doch aus gemeinsamen Fernsehshows. Ja,
ja
genau, den
ja.
Hast du, aber da hast du ja auch wieder gearbeitet. Da warst du ja nicht nur Konzertbesucherin oder konntest dich auch zurücklehnen, das Konzert genießen von Ben.
Nee, das war auch schon cool. Also, aber er muss jetzt dafür beim nächsten großen Interview muss er eine Kerstin-Goldkette tragen.
Okay. Wird fortgesetzt vom Modern Talking, die alte Nora-Kette.
Genau.
Lebt weiter. Was ist wichtig für dich auf Tour? Was brauchst du? Was muss unbedingt mit?
Unbedingt mit muss meine Frau.
Mhm. Okay. Die hat keine Chance und die darf auch keine Ausrede haben.
Nee, also meine Frau muss mit und ein Kissen, ein eigenes, brauche ich auch.
Okay, mit dem Foto deiner Frau drauf oder so ein bestimmtes Schlafkissen?
Nee, ein bestimmtes Schlafkissen. Ich kann immer diese aufgepusteten Kissen am Hotel nicht.
Finde ich auch schlimm, aber ich gebe dir einen Tipp, da musst du einfach das große Badehandtuch nehmen und das nehmen.
Weißt du, was ich dann immer mache?
Nee.
Wenn ich kein eigenes Kissen dabei habe, dann nehme ich immer die zweite Decke.
Ah, das geht auch. Ja, ja, genau. Wenn es eine gibt, manchmal hat man ja Pech, es gibt nur eine, dann sind die Füße kalt, aber dein Kopf liegt gut.
Ja.
Kerstin Ott, ich danke dir für deine Zeit und ich danke dir für das Gespräch und das ist nachzuhören in der ARD Audiothek. Dankeschön.
Danke auch.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Wenn ihr gerne noch tiefer in die Welt der Schlager eintauchen möchtet, empfehle ich euch einfach mal den Podcast Marmorstein und Ines spricht in der ARD Audiothek. Sängerin Ines kennt Schlager vor allem aus Kindheitserinnerungen und macht sich auf die Suche nach der Antwort darauf, warum Schlager über Jahrzehnte immer weiter erfolgreich sind. Und ganz nebenbei klärt sie auf, was sich verändert hat, dass man außerhalb der Szene vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Marmorstein und Ines spricht in der ARD Audiothek.